Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, schön, dass ihr dabei seid. Essen, das kann ja so aussehen, dass man sich beim Bäcker schnell ein belegtes Brötchen zieht und das dann ganz hastig in sich reinstopft. Ist eher eine unsinnliche Angelegenheit, würde ich sagen. Viel schöner ist es doch, wenn man an einem reichlich gedeckten Tisch sitzt, alle ganz wild durcheinander reden und dieses Essen dann auch noch Erinnerungen weckt oder gleich ganz neue kreiert. So wie bei Vicky aus Köln.
Es ist meistens sehr chaotisch auf dem Tisch und jeder kann jederzeit vorbeikommen und nehmen, was er will von diesem Tisch.
Vicky ist mit ihren Eltern aus Russland nach Deutschland gezogen, da war sie 11 und wann immer sie heute Pelmeni oder Schuba isst, da erinnert sie das an ihre Kindheit in Russland und stärkt auch ein Stück weit ihre Identität. Zu der, und das wird sie uns im hinteren Teil dieser Ab 21 Podcast-Folge erzählen, zu dieser Identität gehört auch, dass Vicky und ihre Familie aber auch schon ziemlich eingedeutscht sind, wie sie es nennt. Hi Vicky.
Hallo, hi Dominik.
Wann hast du zum letzten Mal was Russisches gegessen und was war das?
Das letzte Mal habe ich wahrscheinlich etwas gegessen bei der Freundin von meinem Bruder. Die hat auch russische Wurzeln und ihre Familie hat gekocht und zwar Plov. Das ist eher usbekisches Essen, aber das gibt es auch bei uns immer wieder zu Hause. Das ist ein Reisgericht mit Hähnchen und Karotten und das ist so richtig viel alles auf dem Teller und ist einfach sehr lecker und saftig.
Okay, und das Setting ist, wenn es jetzt bei euch zu Hause mal explizit was Russisches gibt, wo man so sagt, so heute Abend wollen wir gerne mal wieder so ein bisschen Heimatgefühle entwickeln. Beschreib mal so ein Setting, Abendessen wahrscheinlich in aller Regel, oder?
Ja, also bei uns hat sich das tatsächlich ein bisschen jetzt verändert, dass wir nicht so typisch russisch, sage ich mal, auftischen oder jetzt keine typischen Tischdecken auf den Tisch legen. Das ist irgendwie nicht mehr so unser Ding, aber ich kenne trotzdem noch russischsprachige Familien, bei denen ich immer wieder eingeladen bin, bei denen dieses Setting existiert und ich kann das mal kurz beschreiben, wie es aussieht. Das erinnert mich auch tatsächlich an meine Kindheit. Das ist dann meistens so ein riesengroßer Tisch. Meistens kommen sehr viele Leute dann, sagen wir mal 15 Leute, die alle bekocht werden und dann liegt da so eine, ja, ich sag mal eher so eine Oldschool-Tischdecke mit so Blümchen und komischen Mustern. Das ist nicht besonders schön, aber ja, trotzdem kann man machen. Dann überall einfach wild gemischt, Teller, dann Salate, kleine, ja wie so eine Art Antipasti-Teller, überall so zum Beispiel saure Gürkchen oder irgendwelche Auberginen, Schnitten, Brot liegt auf dem Teller, irgendwelche Dips, also es ist so überall wild gemischt auf dem Tisch und dann stehen da Rümutschki, das sind so quasi kleine Gläser, wenn es dann irgendwas zu trinken gibt. Und ich glaube, also die Deko ist an sich gar nicht so besonders schön oder es ist meistens sehr chaotisch auf dem Tisch und jeder kann jederzeit vorbeikommen und nehmen, was er will von diesem Tisch. Also ungefähr so ist das Setting.
Und warum ist das bei befreundeten Familien oder so nicht mehr bei euch so? Gab es irgendeinen Grund dafür?
Nee, es hat sich einfach so ergeben, dass wir, also ich wohne in einer anderen Stadt, meine Familie beziehungsweise jetzt meine Eltern wohnen in einer anderen Stadt und wir sehen uns einfach super selten und das hat sich schon so ein bisschen verändert, würde ich sagen. Ich bin ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren in Deutschland oder wir leben seit über 20 Jahren in Deutschland und haben uns ziemlich eingedeutscht, würde ich sagen. Und da wird auch mal was anderes bestellt tatsächlich,
Welche Gerichte, falls es dann doch mal vorkommt, sind denn so die Lieblingsgerichte, wo du merkst, so okay, da spüre ich meine Kindheit, da spüre ich das nochmal ganz besonders deutlich? Oder anders gefragt, was ist dein Lieblingsgericht aus Russland?
Das Lieblingsgericht ist auf jeden Fall Schuba. Schuba ist ein Schichtsalat, bestehend aus Hering ganz unten, dann kommt eine Schicht Mayo drüber oder Mayo mit Joghurt gemischt.
Okay.
Dann kommt eine Schicht geriebene, gekochte Kartoffel drüber, da wieder Mayo, dann wieder geriebene, gekochte rote Beete und dann wieder ein bisschen Mayo und Joghurt. Und dann wird so ein bisschen Eigelb drüber gestreut und das wird dann in den Kühlschrank gestellt für ein paar Stunden, 2-3 Stunden und dann ist es so ein richtig, richtig leckerer, saftiger Schichtsalat. Das ist zum Beispiel das, was mir einfällt, was wirklich mein Lieblingsessen ist. Diese Kombination schmeckt einfach so gut. Mhm. Hast du das schon mal probiert?
Nee, aber es würde bei mir, vielleicht muss ich es einfach über den Hering sozusagen einfach mal großzügig hinwegsehen. Der ist für mich so ein bisschen rotes Tuch bislang gewesen.
Ach, enttäuschend.
Ja, okay. Ich weiß, naja. Sorry, tut mir leid, bei der Mayo wäre ich dabei. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das Wort Hering macht mich nicht so an, keine okay. Ahnung.
Manchmal hat man Matthias?
Same.
Okay, gut. Dann kommen wir zum nächsten Gericht.
Das da wäre?
Das ist Olivier. Olivier ist eigentlich ein Kartoffelsalat. Also kennt man ja auch hier in Deutschland, aber da ist noch ein bisschen was anderes drin. Zum Beispiel sind da saure Gürkchen drin, Erbsen, genau.
Und Mayo ist auch drin, glaube ich, ne?
Natürlich, Mayo und Joghurt gemischt, alles drin. Und dann vielleicht noch ein bisschen Dill.
Jetzt hatte ich zwei so ein bisschen, so schräg fand ich sie gar nicht, Bilder verwendet, um diese Art von Comfort Food zu bezeichnen. Einerseits der warme Mantel, der sich um einen so legt, wo man weiß, okay, hier bin ich irgendwie geborgen, hier fühle ich mich zu Hause. Andererseits sowas wie eine Nabelschnur, die einen noch so, ja, so ernährt. Welches der beiden Bilder würdest du denn für diese Art von Essen verwenden? Oder ein ganz anderes?
Ja, vielleicht tatsächlich die Nabelschnur, weil das schon die Kultur meiner Eltern, die Wurzeln jetzt mit dem Hier und Jetzt verknüpft. Und das finde ich so schön, weil natürlich haben mir meine Mutter vor allem all diese Rezepte auch weitergegeben. Und ich möchte das natürlich auch nochmal weitergeben, quasi wenn du jetzt von der Nabelschnur sprichst, an die nächsten Generationen. Und vielleicht passt das irgendwie in diesem Zusammenhang dazu. Und für mich ist es einfach sehr wichtig, weil es für mich ein Teil von meiner Identität ist, dass wenn ich dann dieses Essen irgendwo bekomme, sei es in einem Restaurant, bei Freunden oder bei meiner Familie, dass ich einfach mich ein bisschen wieder wie in der Kindheit, wie zu Hause fühle, in der Heimat oder dass auch ja, Gefühle von meiner Identität irgendwie dann auch ausdrückt immer wieder. Das ist schon sehr, sehr schön und ja, ich mag das sehr. Es ist etwas, was man sonst eben nirgendwo bekommt.
Ja, jetzt wobei aber die Grundzutaten könnten ja durchaus auch in einem deutschen Gericht auftauchen. Also du hattest Gürkchen, Fleischwurst, Mayo, Kartoffeln, ja. So, ne? Das ist sich jetzt so rein von den Zutaten her gar nicht so, unterscheidet sich jetzt überhaupt nicht so krass, würde ich sagen.
Nee, würde ich auch sagen. Also das sind tatsächlich relativ einfache, banale Zutaten. Also Gemüse, Fleisch, sehr viel Fleisch kommt meistens auf den Tisch. Immer noch, das ist dann ein bisschen schwierig mit Großeltern oder Eltern zu diskutieren, dass man, wenn man zum Beispiel ja, vegan oder vegetarisch ist, dass das vielleicht jetzt nicht immer so ein Ding ist, dass man unbedingt jetzt Fleisch essen muss. Aber ja, es ist schon, sind so eher einfache Zutaten, die dann aber zu etwas Besonderem vermischt werden, würde ich sagen.
Also Probleme, das Zeug zu bekommen, hast du jetzt nicht?
Nee, gar nicht. Es gibt aber natürlich in Supermärkten immer wieder Ecken, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, da gibt es manchmal so eine asiatische Ecke, dann gibt es eine osteuropäische Ecke, da stehen meistens dann auch teilweise auch ja, russische, polnische, ukrainische kleine Snacks drin und da bekommt man zum Beispiel sowas wie Auberginenpüree oder Zucchini-Paste, also sowas, was man selbst eher zu Hause nicht mischen würde oder ich würde es jetzt machen, dann kaufe ich das schon ab und zu auch mal da. Mhm. Und man kann auch Pelmeni überall im Supermarkt kaufen, also sehr häufig tatsächlich.
Ja. Hat sich da irgendwas verändert über die Jahre jetzt? Also, dass du gemerkt hast, wird mir wichtiger oder unwichtiger? Du hattest ja schon so leicht angedeutet, dass ihr euch dann doch sehr, wie hast du es genannt? Eingedeutscht habt? Nee, wie hast du es genannt?
Ja, eingedeutscht. Ja, tatsächlich. Ja, es ist mir schon wichtiger geworden. Ich würde sagen, so in meiner Jugend, wo ich hier zur Schule gegangen bin in Deutschland, das war mir alles gar nicht so wichtig. Also weil für mich war es ganz selbstverständlich, dass wenn ich nach Hause komme, dass meine Mama mir zum Beispiel auch ein Olivier macht. Und das war für mich selbstverständlich. Und ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken darum gemacht, dass das vielleicht aber irgendwann nicht mehr so sein kann. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel hier vor allem, also ja in Köln, ich weiß nicht, in anderen Städten, vielleicht sogar noch weniger, dass es relativ selten osteuropäische Gerichte grundsätzlich gibt oder russische Gerichte oder russische Restaurants. Und wenn man ja dann doch irgendwo eingeladen ist, jemand mit russischen Wurzeln zum Beispiel und dass es da gibt, dann ist es schon schön. Also dann schätzt man das sehr und versteht eigentlich, ja, dass das irgendwie Teil von dir ist oder Teil deiner Kultur, deiner Identität. Und ja, ich sehe das jetzt heute mit ganz anderen Augen, ja.
Ja. Welches der Rezepte deiner Mutter oder ich weiß ja nicht, vielleicht ist dein Vater auch ein guter Koch oder wer auch immer in deiner Familie sozusagen in der Küche das Zepter schwenkt. Welche hast du dir auch aufgeschrieben, dass du sicherstellen kannst, die werde ich auf keinen Fall vergessen?
Also die ich schon angesprochen habe, zum Beispiel Schuba, das werde ich niemals vergessen. Das ist auch immer das, was ich persönlich meinen Freunden anbiete, obwohl tatsächlich, so wie du sagst, also nicht alle mögen Hering. Das stimmt. Vor allem in Kombination mit roter Beete sind dann alle ein bisschen vorsichtig und überrascht. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir aufgeschrieben habe. Olivier weiß ich in- und auswendig, kann ich auch immer machen. Dann gibt es zum Beispiel auch noch einen anderen Schichtsalat. Also anscheinend sind Schichtsalate so ein Ding. Das ist Mimosa. Mimosa, das ist ein Schichtsalat mit Thunfisch und Karotte und Kartoffeln. Das kann ich auch machen. Das sind tatsächlich ja so irgendwie Salate.
Das ist super. Ich bin an diesem Wochenende zufälligerweise in Köln. Ich klingel bei dir und dann würde ich gerne mal Schuba und alles, was du gerade aufgezählt hast, probieren. Klingt trotz Hering ziemlich lecker.
Du kriegst auf jeden Fall auch als Snack, was auch ganz wichtig ist, saure Gürkchen. Das muss auf jeden Fall an den Tisch.
Da freut sich natürlich der Berliner in mir, weil das ist natürlich auch hier so ein großes Ding. Vicky aus Köln, vielen herzlichen Dank.
Danke euch, danke dir.
Vicky macht mit einer Freundin für den SWR, für unsere lieben Kolleginnen und Kollegen, den Podcast Njet der Mädchen. Und auch da geht es um ihre Beziehung zum Essen aus ihrer Heimat Russland. Hört da gerne mal rein.
Deutschlandfunk Nova.
Direkt in Deutschland geboren wurde Jasmin, vor bisschen mehr als 20 Jahren. Ihre Eltern aber waren davor aus Sri Lanka geflüchtet, vor dem dortigen Bürgerkrieg. Essen aus der Heimat ihrer Familie ist für Jasmin also nicht unbedingt Kindheitserinnerung, so wie bei Vicky, sondern eher eine Verbindung in ein Land, das sie vor allem aus Urlauben kennt. Und genau darüber habe ich mit ihr gesprochen. Hallo Jasmin.
Hallo, danke nochmal für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sag mal, weißt du, wann du das letzte Mal das Essen aus der Heimat deiner Eltern und damit ja auch deiner Heimat gegessen hast?
Ja, natürlich. Gestern Abend.
Gestern Abend? Was gab's?
Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist etwas Frittiertes. Es nennt sich bei uns Wadde. Es ist aus Linsenmehl mit bisschen Zwiebeln, Lauch und ja, also ich kann die Geschmacksexplosion in Worte gar nicht fassen.
Wie lange dauert das zuzubereiten?
Tatsächlich mit Einwirkzeit und allem Möglichen, glaube ich, 4-5 Stunden. Aber es wirkt halt wirklich schon 3 Stunden ein. Dann muss alles in den Grinder gegeben werden, dann wird alles zermahlen. Dann nur noch ein paar Sachen, also die Zwiebeln, die Lauchzwiebeln und Gewürze reintun und dann frittieren. Ich glaube, das ist so der schnellere Part.
Und wie oft gibt's sowas, wenn es so aufwendig ist?
Also, Aufwendigkeit in einem tamilischen Haushalt ist tatsächlich gar nicht so schlimm, habe ich gemerkt, bei meinen Eltern. Aber dadurch, dass es ja frittiert wird, ist es jetzt nicht sowas, was jede Woche gemacht wird.
Und was sind dann so Alltagsgerichte, wenn die jetzt vielleicht nicht so aus dem süddeutschen Raum kommen, wo du wohnst, sondern wenn die tamilisch sind?
Bei uns nennt sich das Sore Curry. Das ist einfach Reis mit Currys, heißt das. Currys im Sinne von ganz vielen verschiedenen Gerichten aus Gemüse, aber auch Fleisch, die dann so zusammen gegessen werden. Und die können variieren. Also diese Currys können sozusagen variieren. Meine Lieblingssachen, dadurch, dass ich auch Vegetarierin bin, sind vor allem Linsengerichte und da Parpe. Das ist wirklich mein Nummer eins, aber auch das einfachste Gericht, was es in unserer Küche gibt.
Was du auch gerne selber machst oder dich vor allem bekochen lässt?
Also natürlich lasse ich mich gerne bekochen von meiner Familie. Wäre gelogen, wenn nicht, weil es einfach so lange dauert, tamilisches Essen zu machen. Und obwohl ich eine geduldige Person bin, in der Küche reißt mein Geduldsfaden. Aber Parpe ist tatsächlich sehr schnell zu machen. Ich glaube, das geht in 20 Minuten und dadurch ist es auch das, was ich am meisten mache.
Du wohnst ja eigentlich nicht mehr zu Hause, aber bist jetzt wieder zu Hause vorübergehend, ne? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, richtig.
Und hast ein bisschen Sorge, das Kochen zu verlernen?
Das meinte meine Mama letztens auch. Sie meinte, ich soll sie wieder bekochen, weil ich 6 Monate nicht mehr gekocht habe und die Küche nur noch zum ihr Essen warm machen betreten habe. Ich glaube, ich lerne, indem ich es esse, sage ich zu ihr immer.
Das ist, das klingt sehr klug. Das klingt. Okay, wie sieht denn so ein, also angenommen, ihr macht jetzt nicht, Parpe heißt das, hast du gesagt? Angenommen, ihr macht jetzt nicht so eine schnelle Nummer, sondern ihr macht ein großes Mahl, wo dann alle zusammenkommen. Beschreib mal, wie sieht so ein Setting dann aus? Wie sieht der Tisch aus? Was steht da drauf? Wie laut ist es?
Okay. Also es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Gerichte. Es ist sozusagen so, dass der Teller wirklich bunt ist und nachdem man fertig gegessen hat, hat man wirklich so einen kleinen Regenbogen auf dem Tisch. Es wird sehr viel mit Linsen gekocht, wie ich schon gesagt habe, aber auch sehr scharfen Fleischgerichten mit Kartoffeln, mit Fleisch, mit Kichererbsen. Auberginengerichte sind bei uns auch, also bei uns heißt das Caprica Colombe. Das ist auch mein All-Time-Every-Time-Favorite. Und da werden einfach, also um das kurz zu beschreiben, es werden ganz viele bunte Gerichte zusammengestellt. Auch mal hier und da ein bisschen was Knusprigeres. Da gibt es auch den Streit in der tamilischen Community, ob das Appalam oder Pappalam heißt. Ich nenne es Pappalam. Und genau, das ist sozusagen etwas ganz Dünnes, Frittiertes aus, ich glaube, auch Linsen- oder Kichererbsenmehl. Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Sieht so aus wie ein Naanbrot, so super dünn und knusprig.
Also wo die Biodeutschen sagen würden, Papadam.
Nee, genau.
Na, ich hätte ja noch so ein Papadam. Sowas,
Ja,
oder?
genau
Das
sowas.
ist das? Okay, nur damit man auch die biodeutschen Ohren mitnehmen kann. Jetzt hast du schon an ein paar Stellen Tamilisch angesprochen.
Ja.
Inwiefern, vielleicht kannst du es in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, wer die Tamilen sind und warum das auch beim Thema Essen wichtig ist.
Auf jeden Fall. Also Tamilen sind am meisten in Sri Lanka zu finden. In Sri Lanka ist neben den Singalesen gibt es die Tamilen und kurze Geschichtslesson, sage ich jetzt mal, durch einen Genozid an Tamilen wurde sozusagen ein Bürgerkrieg zwischen dem singalesischen Staat und den Tamilen ist entstanden und dadurch mussten sehr viele Tamilen das Land verlassen. Deswegen sagen wir auch voll oft, es gibt an jeder Ecke auf dieser Erde irgendwo gibt es Tamilen. Also wir sind geflüchtet nach Deutschland, Kanada, Australien, England. Und deswegen ist das Essen vor allem bei uns so wichtig. Deswegen betone ich auch immer wieder, dass es tamilisch ist, damit man da einfach diese Geschichte mit einbezieht und sie respektiert.
Ist es dann auch entsprechend schwierig, manche Zutaten zu bekommen, oder ist es dadurch eigentlich eher leicht, weil ich glaube, ich habe sowas gelesen, wie es gibt 80 Millionen Tamilinnen und Tamilen auf der ganzen Welt, die wollen ja alle auch was essen, was sie von zu Hause kennen.
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, aus persönlicher Erfahrung würde ich sagen, es ist sogar einfach, an die Sachen ranzukommen, weil in jeder großen Stadt gibt es einen Tamil-Shop, auf jeden Fall mindestens. Und dort werden wirklich alle Sachen geliefert, von Gewürzen bis Gemüse, ja, bis Süßigkeiten, Snacks, alles wird dorthin
Und ist das
geliefert.
teuer oder ist das erschwinglich?
Es ist jetzt nicht so vergleichbar mit einem ganz normalen Gemüseeinkauf wie bei Netto,
Rewe.
Edeka, Rewe, genau. Also es ist schon ein bisschen teurer, aber etwas, was jeder, glaube ich, mit Herz bezahlt.
Ja, würdest du sagen, ihr esst hauptsächlich tamilisch oder ist es eher eine Besonderheit, weil es vielleicht eben auch ein Stückchen teurer ist?
Also ich muss sagen, ich glaube, bei uns ist das 60-40. 60% tamilisch, 40% was anderes.
Was ist was anderes?
Aus aller Welt, also sei es Italienisch, sei es Deutsch, sei es andere asiatische Länder wie China oder sowas. Also so wirklich, meine Mutter kocht da wirklich bunt alles. Aber ich glaube, dadurch, dass mein Papa unfassbar tamilisches Essen liebt und er ist auch so ein Picky Eater und mag eigentlich nur tamilisches Essen, deswegen gibt es bei uns eigentlich wirklich hauptsächlich, dadurch, dass es für ihn immer ist, tamilisches Essen.
Kann er denn auch kochen?
Ja, er kocht
Ja?
so oft für uns. Ja, er
Ah,
kocht.
sehr gut.
Also bei uns ist es tatsächlich, manchmal kocht mein Papa mehr als mein Papa.
Ja, fair enough. Also warum
Ja.
nicht? Und jetzt, wenn du diesen Vergleich aufmachst, was macht dieses tamilische Essen mit dir in dem Moment, wo du es isst und wo es vor dir steht und du es riechst und siehst?
Also früher habe ich das gar nicht wertgeschätzt und meine Mutter hat das mir immer gesagt. Sie hat gesagt, wenn du ausziehst, wirst du es vermissen. Und ich so, ja, es gibt immer Sotogari zu Hause. Können wir nicht mal was anderes essen? Dann bin ich ausgezogen und sie hatte recht. Das war klar. Sie hatte recht. Und ich habe es so vermisst. Also, auch wenn man das selber kocht, es ist nie so, wie man es von der Mama isst. Und ich habe es vermisst. Es ist ein Stück Heimat von meinen Eltern, die ich probieren darf. Es ist so ein Stück Heimweh von meinen Eltern, was ich dann probieren darf, mit denen zusammen essen darf. Die Erinnerungen, die da drin schwelgen oder auch die Rezepte, die über Generationen weitergegeben wurden, das sind so die Gefühle, die ich habe, während ich das Essen esse.
Und wenn deine Eltern sowas kochen, egal ob es jetzt deine Mutter oder dein Vater, oder vielleicht machen sie auch mal so ein gemeinsames Kochen draus, weiß ich ja nicht, ist das auch eine Form, mit euch zu kommunizieren, ihnen euch vielleicht eben was mitzugeben, was sich vielleicht schwer in Worte fassen lässt? Du hast den Krieg angesprochen.
Auf jeden Fall. Also Ich muss sagen, man kennt das oder viele kennen das von migrantischen Eltern, dass so Liebe zeigen immer auf deren Art und Weise funktioniert und halt oftmals nicht mit Worten. Und da muss ich sagen, sich nach einem harten Arbeitstag in die Küche zu setzen oder in die Küche zu stellen und da nochmal 2-3 Stunden zu kochen, das ist der größte Liebesbeweis, den man den Kindern geben kann, dass man sich so viel Mühe gibt für so ein anstrengendes Essen irgendwo auch, dass man darauf achtet, dass es denen schmeckt und dass man damit einfach die Kultur und dieses Stück Heimat hierher bringt und sich hier sozusagen seine neue Heimat aufbaut. Das ist sowas Besonderes, was die Eltern einem hier, sage ich jetzt mal, schenken, jeden Tag, jeden zweiten Tag. Und auch durch den Krieg, so viel ist bei meinen Eltern verloren gegangen. Also die haben ja ihre ganze Heimat verloren und mussten sich hier sozusagen eine Heimat aufbauen. Und auch letztes Mal hatte ich ein Gespräch mit denen, weil sie jetzt, also ab diesem Jahr sozusagen, viel mehr Zeit in Deutschland verbracht haben als in ihrer eigentlichen Heimat. Also wer sind wir jetzt zu sagen, das ist gar nicht deren Heimat? Dann habe ich auch gefragt, wo fühlt ihr euch wohler, hier oder in Sri Lanka, was hättet ihr gerne und alles Mögliche. Und irgendwo haben sie sich hier einfach diese Heimat aufgebaut. Und dieses Essen ist sozusagen einfach dieser kleine Heimweh-Herzensbrecher. Mein Papa erzählt so oft, wenn es Essen gibt, was ihn unfassbar an seine Heimat erinnert oder an das, was seine Mama ihm gekocht hat, wie sie das immer am Strand gegessen haben. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, das ist für uns ja was ganz Besonderes. Für die war das ganz normal, das Essen mitzunehmen und am Strand das zu essen. Und allein diese Erinnerungen zu hören, das bringt diese ganze Wolke von Heimweh, Heimat, der Vergangenheit von meinen Eltern, auch die Kindheit von meinen Eltern, an diesen Essenstisch hier in Süddeutschland.
Das klingt ganz wunderbar. Und wird das heute Abend wieder geben?
Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Nach meiner Mutter sollte ich mich eigentlich in die Küche stellen und da mal helfen, aber ich hoffe mal, dass ich das nicht machen muss.
Egal, wer es kocht, ich wünsche auf jeden Fall guten Appetit. Wie sagt man da in der Sprache deiner Eltern zu?
Nalla Sablungo habe ich jetzt neu erfahren.
Hast du neu erfahren?
Ja, weil ich einfach angefangen habe zu essen. Davor.
Jasmin hat ganz offensichtlich großen Hunger auf das Essen aus dem Land, aus dem ihre Eltern und ihre Familie stammen, aus Sri Lanka. Wie sich das Ganze anfühlt für sie, hat sie uns erzählt. Danke dir.
Dankeschön.
Kriege ich direkt auch wieder Hunger, wenn ich das so höre. Und wenn ihr jetzt sagt, hör mal, die Pfannkuchen meiner Oma, das sind wirklich die allerbesten, weil die erinnern mich immer an meine ganz super tollen Sommerferien irgendwo im Bergischen oder so, dann schreibt uns gerne entweder eine mail@deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 0852. Die Kontaktdaten findet ihr natürlich auch in den Shownotes direkt unter dieser Folge. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig und guten Appetit.
Deutschlandfunk Nova ab 21 auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.